Heute und in den folgenden Sendungen geht es um den Versuch Mohammeds, die Christen seiner Zeit für den Islam zu gewinnen.
Also, der erste Abschnitt war zum Thema Jesu Geburt und Wesen. Der nächste ist jetzt über Jesu Rede an die Kinder Israels. Es kommt praktisch Jesu Wirksamkeit und dann auch noch kurz was über seine Jünger und Nachfolger. Die Verse 49 bis 51 der Suret Al-Imran enthalten eine Ansprache Jesu an sein Volk. Eine Predigt in gewisser Weise. Sie ist die dritte von 8 seiner Reden, über die im Koran berichtet wird. Hier spricht Jesus als Erwachsener in der ersten Person. Zwischen dieser Rede und den Verheißungen, die nach Mohammed der Engel Gabriel Maria über die Geburt Jesu gab, liegen etwa 30 Jahre. Die zeitliche Lücke kann durch Abschnitte aus der Sura Maryam 19, Vers 10 bis 33 überbrückt werden. In unserem Text ist es unmittelbar anschließend. Ich lese also Vers 49b. Da spricht Jesus: Wahrlich, ich bin mit einem Wunderzeichen von eurem Herrn zu euch gekommen. Wahrlich, ich schaffe für euch aus Lehm eine Gestalt, die einem Vogel gleicht. Dann blase ich in sie hinein, so wird sie mit der Erlaubnis Allahs ein lebendiger Vogel. Ich heile Blinde und Aussätzige und mache mit Allahs Erlaubnis Tote lebendig. Ich prophezeie euch, was ihr in euren Häusern im Verborgenen esst und speichert. Wahrlich, das ist ein Wunderzeichen für euch, falls ihr Gläubige seid. Ich bin gekommen, zu bestätigen, was ich von der Tora besitze und euch einiges von dem zu erlauben, was euch verboten war. Ich bin mit einem Wunderzeichen von eurem Herrn zu euch gekommen, deshalb fürchtet Allah und gehorcht mir. Also diese Stelle, da gibt es einige Varianten in der Tradition, weil die das als unpässlich aufgefasst worden ist, dass Jesus sagen kann, gehorcht mir, man darf nur Allah gehorchen. Darum, es gibt 7 Schulen von Variationen zum Koran und ein Gelehrter, der den Koran auswendig kann, muss alle diese 7 Varianten auch auswendig können und hier gibt es eine dazu. Wahrlich, Allah ist mein Herr und euer Herr, dient ihm wie Sklaven, das ist ein gerader Weg. Das ist eine unwahrscheinlich komprimierte Botschaft. Mohammed hatte seine Hausaufgabe gründlich gemacht. Sorgfältig hatte er sich die Zeugnisse, Auskünfte und Argumente der Christen aus der Delegation von Wadi Najran angehört. Er hatte ihre Worte wie ein trockener Schwamm aufgenommen und sie in seine eigene Gedankenwelt eingearbeitet. Schließlich hat er sie in geraffter, dichterischer Form als Offenbarung Allahs wieder vorgestellt. Er konnte in wenigen Worten mehr ausdrücken, als man heute bei vielen Predigten zu hören bekommt. Dafür ist aber auch schwieriger zu behalten. Die 7 Namen Jesu in den Versen 45 bis 49 beschreiben sein übernatürliches Wesen. Die Wundertaten, die Jesus dem Koran zur Folge vollbracht haben soll, erscheinen jedoch noch großartiger als seine Namen und Ehrentitel. In der Surat Al-Imran, in den Versen 49 bis 52, werden 6 bzw. 8 der 10 im Koran erwähnten Wunder Jesu aufgeführt. Alle Verse Mohammeds, die im Buch der Muslime festgehalten sind, werden Ayat, wörtlich Zeichen oder Wunder genannt. Also das Wort für Vers auf Arabisch heißt Ayat und das heißt Wunder. Jeder Vers im Koran ist ein Wunder. Das enthält den grundlegenden Unterschied zwischen den Wundern Mohammeds und den Wundern Jesu. Die Wunder Mohammeds bestehen lediglich aus Worten, nämlich die Worte des Korans, während die Wunder Jesu konkrete Taten und Heilungen darstellen. Das erste Wunder in unserer Sure, Vers 49, beschreibt, wie Jesus als Kind aus Lehm einen Vogel formte, ihm seinen Atem einhauchte und daraus ein lebendiger, fliegender Vogel wurde. Die Quelle dieser Legende ist auch bekannt. Es handelt sich hier um eine jener fantastischen Geschichten über die Kindheit Jesu, die uns im gefälschten, nicht gültigen zweiten Evangelium des Matthäus berichtet werden. Diese Geschichte wurde jedoch von den Augenzeugen und Aposteln nicht bestätigt. Sie wurde von syrischen Christen im Nahen Osten im Umlauf gesetzt, ist aber nicht in den Kanon des Neuen Testaments aufgenommen worden. Mohammed war diese fantastische Geschichte zu Ohren gekommen und er hatte sie geglaubt. Er glaubte an mehr Wunder als die Christen. Er glaubte an Wunder, die nie vollbracht worden sind. Daraus ersehen wir erneut, dass er kein echter Prophet war, sondern ein mangelhaft informierter Wahrheitssucher, der seinerseits wiederum andere durch seine falschen Offenbarungen in die Irre führte. Vers 49 stehen jedoch zwei Ausdrücke, die interessierte Christen elektrisieren dürften. Jesus sagt dort: Ich erschaffe euch aus Lehm die Gestalt eines Vogels. Der Begriff erschaffen steht nur dem Schöpfer zu, der allein in der Lage ist, aus nichts etwas zu machen. Der arabische Originaltext sagt, dass Jesus als Junge mit seinen Händen einen Vogel aus Lehm geformt habe und in der Lage war, ihn lebendig zu machen. Er gilt also im Islam nicht nur als ein bevollmächtigter Gesandter, sondern besaß von Kindesbeinen an die Fähigkeit, Leben zu erschaffen. Der Korantext gibt gewissermaßen das Echo dessen wieder, was im ersten Kapitel des Johannesevangeliums geschrieben steht. Dort lesen wir: Alles ist durch das Wort, durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Christen sollten sich ins Gedächtnis zurückrufen, dass Jesus nicht nur der Retter, sondern auch der Schöpfer ist. Mohammed gestand Jesus zu, er habe die Fähigkeit besessen, Leben zu erschaffen. Der Koran nennt außer Jesus keine einzige andere Person, welche diese Vollmacht besitzt. Mohammed unterscheidet diese schöpferische Fähigkeit mit der Behauptung, Jesus habe gesagt, er unterstreicht diese Fähigkeit mit der Behauptung, Jesus habe gesagt: Ich will in die Gestalt des aus Lehm geformten Vogels meinen eigenen Odem einblasen, so wird der Vogel wegfliegen. Muslime können aufgrund dieses Koranverses glauben, dass Jesus in sich einen lebensspendenden Geist besitzt und sein Odem einem toten Körper Leben geben kann. Mehrmals stellt der Koran fest, nur Allah könne etwas aus nichts schaffen. Er blies seinen Odem in Adam hinein und gab ihm dadurch sein Leben, ähnlich wie wir im ersten Buch Mose Kapitel 2 lesen. Das ist in Sure 15, 29, Sure 32, 9 und Sure 38, 72. Da dieser Ausdruck aber auch in Bezug auf Jesus angewandt wird, ist es offensichtlich, dass er schöpferische Fähigkeiten besaß wie Allah. Dies erinnert uns daran, wie Jesus am Abend nach seiner Auferstehung den verschlossenen Raum betrat, wo seine angsterfüllten Jünger verstört beieinander saßen, und er blies sie an und sagte: Nehmt hin den Heiligen Geist. Gott hatte Adam als eine lebendige Seele erschaffen, Jesus aber begann eine neue Schöpfung. Er verwandelte seine Nachfolger in Söhne und Töchter Gottes. Sie wurden mit seinem eigenen geistlichen Leben erfüllt und auf geistliche Weise von Neuem geboren. Vergleichen wir damit den Bericht im Koran über Jesu Erschaffung eines kleinen fliegenden Vogels, so bemerken wir den deutlichen Unterschied und die Herabsetzung seiner Schöpfertätigkeit. Mohammed fühlte sich verpflichtet, Jesus eine gewisse schöpferische Autorität zuzugestehen, aber die Macht, neue Menschen zu erschaffen, wollte er ihm nicht zusprechen. Er hatte kein Verständnis dafür, was es heißt, ewiges Leben zu gewähren. So vermerkte er einfach, dass der junge Isa mit seinen Händen einen fliegenden Vogel formte, hineinblies und ihn davonfliegen ließ. Was für ein Unterschied im Schöpfungsverständnis und was für ein tückisches Zugeständnis. Hierzu noch eine Bemerkung. Einige islamische Gelehrte behaupten, der Vogel, den Jesus erschaffen habe, sei eine Fledermaus gewesen, die weder ein richtiger Vogel noch ein normales Säugetier war und doch beides zugleich darstelle. Sie wollten damit Jesu Tat herabsetzen und sagen, ihm sei die Schöpfung eines Vogels missraten. Also sieht man, dass selbst dann bei der Interpretation noch Seitenhiebe dazukommen. Im Vers 49 wird gesagt, Jesus habe allein durch die Macht seines Wortes Blinden das Augenlicht zurückgegeben. Das sei mehrere Male geschehen, wie die grammatikalische Form des arabischen Verses aussagt. Er musste dazu weder mit einem Messer operieren, noch irgendwelche Arzneien benutzen. Für Mohammed war Jesus das Fleisch gewordene Wort Allahs und konnte, eben weil es Wort war, als dieses Wort, was ausgesprochen wurde, etwas wieder in Ordnung bringen oder Neues schaffen. Er besaß eine große Macht zu erschaffen, zu heilen und zu handeln. Die wunderbare Heilung der Aussätzigen durch Jesus hat für den Muslim eine tiefere Bedeutung. Im Islam wird Aussatz manchmal als eine Strafe Allahs für verborgene Sünden verstanden. Da Jesus Aussatz heilen konnte, war er auch bevollmächtigt, Sünden zu vergeben, dann entsprechend diesem Verständnis. Wenn er Aussatz heilt und Aussatz ist für Sünden da, dann bedeutet das, dass die Sünden, die Wirkung der Sünde auch aufgehoben wird. Er bezeugte dies ausdrücklich, als der Gelähmte durch das aufgedeckte Dach zu seinen Füßen herabgelassen wurde, nach Markus 2,1-12. Jesus sagte zu diesem Kranken nicht, er werde ihn heilen, sondern zuerst, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die theologischen Juristen, die um ihn herum standen, waren zutiefst erregt, als sie diesen Zuspruch hörten, denn nach ihrer Auffassung konnte niemand außer Gott allein Sünden vergeben. Sie unterstellten Jesus Gotteslästerung. Jesus merkte den Aufruhr in ihren Herzen und erklärte, der Menschensohn habe die Macht, Sünden zu vergeben. Dazu wandte er sich zu dem Gelähmten und gebot ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Jesus offenbarte so seine Vollmacht zur Vergebung der Sünden durch dieses Heilungswunder. Muslime wissen aus dem Koran, dass Jesus jede Krankheit heilen konnte. Er konnte sie außerdem von der Ursache ihrer Krankheiten befreien, nämlich die Sünde in diesem Fall. Manchmal suchen Muslime in Indien und Pakistan, wie ich vorher schon erwähnt habe, die Christen auf und bitten sie, für sie im Gebet bei dem im Himmel lebenden Jesus einzutreten, damit er sie heile. In Vers 49 lesen wir ferner den aufregenden Bericht, dass Jesus die Vollmacht besaß, Tote zum Leben zu erwecken. Diese Wundertaten werden im Arabischen nicht in der Ein- oder Zweizahlform, sondern in der Mehrzahl berichtet. Das bedeutet, dass Jesus nach dem Koran mindestens 3 Tote lebendig machte. Nach den Evangelien erweckte er ein 12-jähriges Mädchen vom Tod, Markus 5, einen jungen Mann, Lukas 7, und einen Erwachsenen, Johannes 11. Diese Wunder werden auch im Koran erwähnt, jedoch nicht bis in die Einzelheiten geschildert. Muslime wissen nicht, wie Jesus heilte oder notleidenden Menschen half und auch nicht in die geistliche Zielrichtung dahinter. Sie glauben nur, dass er solches getan hat. Wir sollten den Muslimen die entsprechenden Stellen in den Evangelien aufschlagen und sie dazu ermutigen, diese Erzählungen mit ihren eigenen Augen nachzulesen. Auf diese Weise können sie Jesus als den erkennen, der er wirklich war und ist, und ihm persönlich in seinem Wort begegnen. In Vers 49 wird jedoch einschränkend berichtet, dass Jesus keines dieser Wunder selbst vollbringen konnte. Er bekam dazu die Erlaubnis Allahs. Muslime können den Sinn der Worte Jesu im Johannes 5, Vers 19 bis 20 nicht verstehen. Dort bezeugt Jesus, er könne nichts von sich aus tun, sondern alles, was er den Vater tun sehe, das tue er auch. Jesus verleugnete sich selbst und verherrlichte stets seinen Vater. Jesus legte Wert darauf, dass seine Nachfolger dies von ihm lernen und einüben würden. Er war sanftmütig und von Herzen demütig, wie wir in Matthäus 11 lesen. Einer der 99 schönsten Namen Allahs im Islam dagegen heißt der Hochmütige. Allah ist der Hochmütige, so in Sura 59, Vers 23. Jesus dagegen ist der Demütige. Jesus sagte, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Der Geist der Selbstverleugnung und des stellvertretenden Opfers widerspricht dem stolzen Geist des Islams. In drei anderen Versen des Korans finden wir im Zusammenhang mit den Wundern Christi den Hinweis, dass Allah den Geist des Heiligen oder der Heiligkeit gesandt, um den schwachen Christus zu stärken, damit er seine außerordentlichen Taten vollbringen konnte. Sura 2, 87 und 253 und Sura 5, Vers 110. Die Mehrzahl der Muslime ist sich nicht bewusst, dass hier Allah, der Geist des Heiligen und Jesus miteinander genannt werden. Also nochmal, hier werden also drei zusammen genannt. Allah, der Geist des Heiligen und Jesus. Diese drei Personen wirken als Aktionseinheit selbst im Koran zusammen, um die Gnadenwunder Jesu zu vollbringen. Muslime lehnen freilich die Wesensgleichheit dieser drei Personen in einer heiligen Dreieinigkeit radikal ab. Der Koran erklärt ihnen jedoch indirekt das harmonische Zusammenwirken Allahs, seines Geistes und Jesu Christi. Muslime können also an eine aktive, handelnde Dreieinigkeit glauben, obwohl sie den dreieinigen Gott der Bibel verwerfen. Also wenn man, das ist also ein Punkt, der dann nachher wieder aufgenommen werden kann. Wie erkläre ich einem Muslim die heilige Dreieinigkeit? Sagen, guck mal, wie erklärst du dir diesen Vers hier oder diese drei Verse, 287, 253 und 510, wo steht, dass Jesus von Allah mit dem Heiligen Geist gestärkt wurde, um etwas zu tun. Das ist nichts anderes als die Dreieinigkeit in Aktion. Mohammed hatte seinen Standpunkt nahe an den der Christen herangerückt. Dennoch bestand eine unüberbrückbare Kluft zwischen beiden Parteien. Mohammed hatte Jesus durch drei atemberaubende Wunder als allmächtigen Schöpfer, als besten Arzt aller Zeiten und als einen, der Tote zum Leben erweckt, dargestellt. Seine Wunder waren jedoch nach dem Koran immer mit der Einschränkung vollbracht worden, sie seien von Allah erlaubt gewesen und in Übereinstimmung mit seinem Willen sowie unter dem Beistand seines Geistes erfolgt. Mohammed ahmte den christlichen Glauben so weit wie irgend möglich nach. Die Delegation aus Wadi Najran sollte überzeugt werden, dass Muslime dasselbe wie Christen glauben, sogar an eine Art von Dreieinigkeit. In Wirklichkeit jedoch hatte Mohammed Jesus aller göttlichen Autorität entkleidet und ihn zu einem Sklaven Allahs gemacht. Mohammed setzte seinen dichterischen Vortrag fort mit den Worten, die er Jesus in den Mund legte. Ich will euch prophezeien, was ihr in euren Häusern esst und was ihr dort aufbewahrt. Darin besteht für euch ein großes Zeichen, falls ihr zu den Gläubigen gehört. Mohammed stand in Medina in einer bedrängenden Schwierigkeit gegenüber. Die Mehrzahl seiner Anhänger stammte aus dieser Stadt. Aber etwa 100 islamische Familien oder etwas mehr waren Flüchtlinge aus Mekka, die 622 mit ihm raufgekommen waren oder in der Zeit nach 622. Die Muslime aus Medina hatten zwar übereilt drei Verträge nacheinander mit Mohammed abgeschlossen, in denen sie versprochen hatten, die Flüchtlinge aus Mekka wie Blutsbrüder bei sich aufzunehmen. Eine Zeit lang hatte das auch funktioniert. Allmählich aber wurden die medinensischen Muslime auf Kosten der Flüchtlinge reich, denn die Muslime aus Mekka hatten kein laufendes Einkommen und alles, was sie mitgebracht hatten, inzwischen ausgegeben. Das Verhältnis der beiden Gruppen verschlechterte sich zunehmend, was eine latente Gefahr für die neue Glaubensgemeinschaft darstellte. Mohammed wurde unruhig. Er wusste, dass etliche Muslime aus Medina Geld und Gold in ihren Häusern versteckt hatten. Waren die Muslime aus Mekka nicht bei ihnen im Haus anwesend, nahmen sie ein besseres Mahl zu sich. Sobald die Flüchtlinge im Haus wieder auftauchten, verbargen sie es. Mohammed war verärgert und drohte den reichen Muslimen aus Medina, Jesus werde bald wiederkommen. Er könne durch die Mauern hindurchsehen und erkennen, welche Schätze und Speisen sie in ihren Häusern verborgen hätten. Er würde sie dann wegen ihres Geizes und ihrer Heuchelei richten und bestrafen. Das ist also ein bisschen der Kontext dieses Verses. Mohammed glaubte, dass Jesus ein zweites Mal kommen werde und nichts vor seinen Augen verborgen bleibe. Er bezeugte damit die Allwissenheit Jesu. Dieses Zugeständnis im Koran dürfte er aus Berichten des im Johannesevangelium übernommen haben, zum Beispiel Kapitel 2, Vers 24 und 25. Dort wird beschrieben, dass Jesus wusste, was in jedem Menschen war. Er besaß den durchdringenden Blick in alle Herzen. Mohammed akzeptierte diese Autorität, während jedoch das Johannesevangelium feststellt, dass Jesus die Absichten und Sünden aller Menschen in seiner Umgebung kannte, erwähnt der Koran nur, dass Jesus das versteckte Geld und die besonderen Nahrungsvorräte der Muslime offenbaren und sie der Schande am Gerichtstag ausliefern werde. Mohammed wertete Jesu Fähigkeit, das Verborgene aufzudecken, als entscheidendes Wunder für alle muslimischen Gläubigen. Wer nicht an seine Wundermacht glaubte, ist ein Ungläubiger. Also auch der müsste getötet werden. Ein Muslim darf nicht leugnen, dass Jesus Wunder vollbracht hat, sonst wird er ein Apostat, ein Ungläubiger und muss getötet werden. Mohammed richtete diese Rede jedoch speziell an die Delegation von Wadi Najran. Er wollte ihnen sagen, Jesus wisse genau, was sie dächten. Er würde ihnen offenbaren, ob sie mit Mohammed ihr Spiel trieben oder ob sie wirklich an der Botschaft interessiert seien, so wie er sie ihnen vorstellte. Jesus würde ihnen auch vor Augen halten, was sie zu Hause in Wadi Najran an Schätzen angehäuft hätten, die sie den armen muslimischen Flüchtlingen aus Mekka opfern könnten. Muslime können also aufgrund dieses Verses an einen allwissenden Jesus glauben, der wiederkommt und mit Röntgenaugen in ihre Herzen sehen kann. Er werde ihre Geheimnisse und ihre Sünden offenbaren und sie am Tage der Auferstehung als göttlicher Richter verurteilen. Und Jesus wird tatsächlich, also nach islamischer Auffassung, am Ende der Zeit kommen. Allerdings wird er dann alle Menschen zum Islam bekehren, alle Schweine schlachten, alle Kreuze von den Kirchen runterhauen und dann sterben und neben Mohammed in Medina begraben werden, bevor der letzte Tag kommt. In Vers 50 sagt Jesus: Ich bestätige, was ich von der Tora in meinen Händen halte und erlaube euch einiges von dem, was euch verboten war. Ich bin mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen, deshalb fürchtet Allah und gehorcht mir. Mohammed geht noch ein Stück weiter in seiner Rede. Er stellt fest, Jesus sei von Allah geschickt worden, um die Unversehrtheit der Tora, also den fünf Büchern Moses, zu bestätigen. Wie können heute Muslime behaupten, die Tora, die Psalmen und die Propheten seien gefälscht worden, wenn Jesus nach dem Koran kam, um die Tora zu bestätigen? Mehrere Verse im Koran bekräftigen ausdrücklich, dass Jesus kam, um die Gültigkeit und die Zuverlässigkeit der Tora zu bestätigen. So Sure 5, 43, 45 und 46 und Sure 57, Vers 27. Weshalb bestehen dennoch viele Muslime darauf, die Bibel sei gefälscht worden? Sie sollten lesen und bedenken, was Jesus selbst in Matthäus 5, Vers 17 bis 18 bezeugt. Dort sagte er: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe oder ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Jesus kam, um das ganze Alte Testament zu bestätigen. Er ist der Garant für seine Zuverlässigkeit und Wahrhaftigkeit. Er selbst ist das fleischgewordene Wort Gottes. Niemand kann seine Person ändern. Er ist berechtigt, die göttliche Wahrheit der Tora zu bestätigen. Selbst der Koran bekräftigt seine Vollmacht dazu. Und dann geht es weiter in Vers 50. Ich werde euch einiges erlauben, was zuvor verboten war. Dieser Vers gehört zu den spannendsten Feststellungen des Korans über Jesus und das von Gott geoffenbarte Gesetz. Der Islam ist ja eine Gesetzesreligion, vergleichbar mit dem Leben des Volkes Israel unter dem Gesetz im Alten Testament. Jedes Wort im Alten Testament und im Koran gilt als göttliche Offenbarung, als Befehl und Gesetz. Es gibt keinen freien Willen, keine freie Meinung, keine freie Wahl für diejenigen, die unter dem Gesetz leben. Ihrem Planen und Tun sind durch das Gesetz deutliche Grenzen gesetzt. Wir sollten versuchen zu begreifen, dass Juden und Muslime unter dem Gesetz leben. Jesus aber ist gekommen, uns vom Fluch des Gesetzes zu befreien. Das heißt nicht, dass das Gesetz Moses für die Christen nicht mehr gilt. Alle Nachfolger Jesu werden nach den 10 Geboten gerichtet und verurteilt, aber sie werden zugleich durch den Versöhnungstod Jesu, der auch verwurzelt ist im mosaischen Gesetz, durch den Versöhnungstod Jesu gerechtfertigt und mit seinem tröstenden Geist erfüllt. Dieser Geist ist das neue Gesetz in ihren Herzen. Er gibt ihnen gleichzeitig die Kraft, die Forderungen des Gesetzes zu erfüllen. Paulus schreibt, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, Vers 2. Ein gewaltiges Wort. Die Nachfolger Jesu leben nicht gesetzlos, weil der Heilige Geist sie treibt, Gottes Willen zu tun. Nach Römer 8, Vers 14. Sie stehen nicht mehr unter dem Gesetz wie Muslime und Juden, sondern leben vom drängenden Muss befreit in der Gnade Jesu gemäß dem Willen Gottes.